Im Unternehmeralltag wird der Gewinn oft leichtfertig verhindert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Gewinn ist kein Zufall, sondern das Ergebnis. Das Ergebnis von vielen Faktoren. Wenn du Gewinnplaner bist oder es werden willst oder es einfach nur satt hast, dass der Gewinn nur zufällig entsteht, dann bist du hier genau richtig. Dirk Schadow zeigt dir die Faktoren auf, wie du mit weniger Umsatz mehr Gewinn erwirtschaften kannst und das mit weniger Stress. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Jetzt beginnt dein nächstes Level. Bleib dran und lass uns gemeinsam den Weg zu deinem Erfolg gehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Das heutige Thema umgibt uns täglich. Jedoch machen wir uns nicht jeden Tag Gedanken darüber. Es gibt Menschen, möchte ich jetzt mal behaupten, die haben sich noch nie Gedanken dazu gemacht. Es geht um Philosophie. Aber bevor du jetzt denkst, hau ab, Dirk, lass mich bloß in Ruhe damit, lade ich dich dazu ein, dir einmal Friedrich Nietzsche im Blaumann vorzustellen. Es geht nicht nämlich um einfach Philosophie, sondern es geht um deinen Alltag. Es geht um dein Unternehmen, es geht auch um deine Führung. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Ein Gast, mit dem ich in der Vergangenheit schon etliche Mal mich getroffen habe. Und wir hatten auch schon sehr viele tiefe Gespräche geführt. Es handelt sich dabei um Reinhard Müller, der Doktor der Philosophie. Ich grüße dich, Reinhard. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Hallo Dirk, ist mir eine Freude, hier bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir diesen Podcast zusammen machen können.
Vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz mal vorstellen, dass praktisch so der Zuhörer mal eine gewisse Vorstellung hat. Wer ist eigentlich der Reinhard? Was macht denn der da so? Und wo lebst du? Und wie kam es denn da vielleicht dazu, zum Doktor der Philosophie?
Gerne. Also es ist eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange ich sie machen soll, aber ich komme ursprünglich aus Deutschland, in Greifswald. Hab dann Philosophie, andere Sachen studiert, hab dann in den USA in Texas promoviert. Und ja, über verschiedene Zufälle kam es dann dazu, dass jemand in Nashville interessiert war an der Philosophie, an der ich arbeite, die Philosophie der Orientierung. Und die Philosophie der Orientierung ist eine Philosophie, die der Professor Werner Stegmeier in Greifswald, wo ich damals studiert hatte, entwickelt hat, entworfen hat über 20, 30 Jahre hat er daran gearbeitet, also lange Zeit, und hat es entwickelt, an dem Grundbegriff der Orientierung weiter zu entwickeln. Und darüber können wir auch später noch mehr reden. Ja, ich habe dann seitdem habe ich in Nashville gelebt. Also jemand in Nashville fand diese Philosophie interessant und meinte, wir sollten doch eine Stiftung dazu gründen. Und zuletzt haben wir das gemacht. Im Jahr 2019 haben wir die Foundation for Philosophical Orientation gegründet, und wo es grundsätzlich darum geht, die Philosophie der Orientierung weiterzuentwickeln. Das zum Beispiel auch in Richtung von der Frage, wie orientieren wir uns denn im Alltag, wie orientieren wir uns im Leben, wie orientieren wir uns im beruflichen Bereich. Und eine Sache, die wir dabei in letzter Zeit behandelt haben, war die Frage von Leadership. Ja, also wie orientieren sich denn eigentlich Leaders, wie orientieren sich, sagen wir mal, Führer, darf man nicht mehr so sagen, in Bereichen des professionellen Lebens, in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter. Und da haben wir ja natürlich einigen Austausch gehabt dazu. Und deswegen wäre es interessant, das weiter zu vertiefen.
Du lebst jetzt so in Nashville. Momentan bist du, glaube ich, soweit ich jetzt informiert bin, zu Gast sozusagen wieder in Deutschland. Das heißt also, du bist im Prinzip überall zu Hause. Du siehst sehr viel, unterhältst dich mit sehr, sehr vielen, auch wahrscheinlich sehr viel dann auch online. Ja. Was ist so deine Arbeit? Also unterhältst du dich auch mit Unternehmern?
Teilweise, ja, also wenig im Grunde. Also wir machen viel in unserer Stiftung. Wir arbeiten viel daran, dass wir einerseits Forschungsprojekte unterstützen. Und ja, wir sind komplett remote. Ja, also ich arbeite komplett virtuell. Wir treffen uns meistens einmal im Jahr, also sagen wir mal 95% virtuell. Mhm. Und ich arbeite dann mit, was wir Seminare nennen. Das sind dann immer 8 Sessions, immer 2 Stunden, so eine Art Workshops oder auch akademische Seminare in dem Sinne, wo es dann um verschiedene Themenbereiche geht. Also wir machen einerseits, sagen wir mal, klassische Philosophie. Mhm. Machen wir sowas wie indische Philosophie, chinesische Philosophie, Heidegger, Nietzsche, auch Identität zum Beispiel, griechische Philosophie, solche Sachen. Und dann eben auch Sachen, die, sagen wir mal, aktuell sind, jetzt heutzutage. Also wie gesagt, Leadership hatten wir jetzt 3 Seminare dazu gemacht. Innovation, Führung, Veränderung. Ne? Und was sind die Orientierungsfähigkeiten, die man dabei braucht? Also Orientierung, kann ich jetzt schon mal sagen, Orientierung ist die Fähigkeit, sich zurechtzufinden. So definieren wir das. Ja, sie ist die Fähigkeit, sich in einer neuen Situation zurechtzufinden. Ja, und wir sind ja jetzt zum Beispiel in dem Podcast in einer neuen Situation. Wir müssen gucken, worüber können wir reden, worüber können wir nicht reden. Ne, was kann man gut sagen, wo kann man in die Tiefe gehen, wo kann man nicht in die Tiefe gehen. Und das ist eine Orientierungssituation. Ja, und genau so trifft man ständig auf Orientierungssituationen im Alltag, im Beruf, im Handwerk, ja, in allen möglichen Bereichen gibt es überall ja Situationen, die sind neu. Wie setzen wir uns damit auseinander? Ja, wie gehen wir damit um? Haben wir deswegen solche Sachen behandelt, wie gesagt, Leadership, wir haben auch Politik gemacht zum Beispiel. Und um auf deine Frage zurückzukommen, in diesen Seminaren sitzen durchaus auch Leute, sagen wir mal, aus der Wirtschaft prinzipiell. Ja, also Leute, die sind einfach interessiert an Philosophie. Wir hatten durchaus auch ein paar Unternehmer dabei, weil mein Eindruck ist, dass gerade in der Wirtschaft oder auch ja, Unternehmer generell ist ein Interesse an Philosophie da, weil Philosophie macht den Blick breit. Ja, es geht darum, aus, sagen wir mal, wenn ich mich jetzt nur auf eine Aufgabe konzentriere, dann ist das was anderes, als wenn ich einen breiten Blick haben muss. Ja, und als Unternehmer, da muss man oft weitsichtig denken, denke ich.
Also kann ich jetzt echt nur unterstreichen, es ist richtig. Also als Unternehmer komme ich natürlich auch hin und wieder mal in gewisse Situationen, die sind jetzt nicht so geplant. Und immer natürlich dann die Frage, nicht die Situation ist entscheidend, sondern wie ich darauf reagiere. Und das ist natürlich dann immer mit entscheidend, wie ich darauf reagiere, hängt natürlich damit zusammen mit der Erfahrung, dem Erlebten, mit dem, was man quasi gelernt hat. Also es spielen da so viele Faktoren hier mit eine Rolle. Und letztendlich geht es aus meiner Sicht dann immer auch darum, wie ich mich irgendwo positioniere als in erster Linie als Mensch und ich mir gegenüber, also mir selbst gegenüber. Ja. Es gibt also diese tolle Aussage, wird ja wahrscheinlich auch bekannt vorkommen, wahrscheinlich auch sehr vielen Menschen, die das jetzt hören, werden das vielleicht auch kennen, dass Nietzsche einmal gesagt hat, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Ja, das heißt, das ist natürlich immer elementar wichtig. Habe ich überhaupt ein Warum und was bedeutet das überhaupt? Ich weiß nicht, was ist so dein, wenn du mal einfach mal so ein Statement, also zu dieser Aussage, wie gehst du damit um jetzt zum Beispiel mit dieser Aussage, wenn jetzt du mit Unternehmern sprichst oder mit welchen aus dem Wirtschaftskreis oder?
Also ein schönes Zitat, und genau, ich hatte es ja gerade schon mal rausgesucht, das eigentliche Zitat heißt: Hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fest mit jedem Wie. Götzen der Morgen, Sprüche und Pfeile 12. Und Nietzsche, zufälligerweise habe ich zu Nietzsche promoviert. Ja, und deswegen ist ja einer meiner Lieblingsphilosophen in jedem Falle. Frage, ja, also das, genau, hat man sein Warum, dann trägt man fast jedes Wie in dem Wortsinne, ist natürlich ganz, ganz wichtig und geht natürlich in viele Bereiche. Wir haben das selber in dem Leadership-Seminar so behandelt, auch unter dem Abschnitt Vision. Ja, wenn wir eine Vision haben für die Zukunft zum Beispiel, das mit dem Warum verbunden ist. Oder wenn man zum Beispiel an Leute wie Simon Sinek denkt, ja, der Start with Why. Ja, und dann kommt das What und dann kommt das How. Ja, also dieses, dass man anfangen muss, weil die Gründe kommen zuerst, warum wir was machen. Und die Herangehensweise hier ist, dass eben der menschliche Geist so funktioniert. Ja, also wir suchen nach Gründen, wir suchen nach Sinn. Ja, und das heißt nicht, dass es Sinn an sich gibt. Ja, es ist zum Beispiel der Frage nach dem Sinn des Lebens, könnte man, ne, darüber sprechen. Und ich würde sagen, dass den Sinn des Lebens an sich, also gibt es jetzt nicht oder wir können zumindest nicht wissen. Ja, aber wir suchen danach. Und der Punkt ist hier, dass Sinn ist etwas, wie der menschliche Geist funktioniert. Also der Soziologe Niklas Luhmann zum Beispiel, ich glaube, Husserl hat es sogar zuerst gesagt, sagt, dass eben das Bewusstsein funktioniert so, dass wir immer nach Sinn suchen. Also es ist quasi wie unser Unterscheidungsinstrument, also unser Apparat. Wir suchen zum Beispiel, wenn wir einen Text lesen, sucht der Geist immer schon nach Sinn. Ja, oder, und das geht auch zum Beispiel nicht nur um, sag mal, Verstehensprozesse, sondern auch, also jetzt nicht nur Sprache in dem Sinne, sondern auch schon Ästhetik oder, sagen wir mal, Bilder oder eine Landschaft, ja, die macht Sinn oder macht keinen Sinn. Ja, und das, also grundlegend suchen wir immer schon nach Sinn. Und wenn wir keinen Sinn haben, ja, dann können wir sagen, wir sind desorientiert in einer gewissen Hinsicht. Ja, und das kann dann natürlich im kleinen Bereich sein oder es kann auch im großen Bereich sein. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, über Unternehmen nachdenken, über oder auch Gesellschaften, Gruppen, Länder, ja, dann ist natürlich der Sinn hier etwas, was jetzt also auch das Individuum betrifft, aber auch so eine Art kollektiver Sinn, ja, der ein Sinn, der viele Menschen betrifft. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmen, wenn wir an eine Unternehmensphilosophie denken, dann ist der Sinn oder sagen wir mal eine Unternehmensphilosophie oder ein Mission Statement oder eine Vision wäre ja etwas, was dann für viele Individuen Sinn machen muss. Ja, also viele müssen das gut finden und für sie muss es Sinn machen. Und insofern, also Sinn ist ja was ganz Wesentliches. Es treibt unsere Orientierung voran. Es gibt uns Sinn. Es, genau wie Nietzsche auch sagt, es hilft uns, wenn man in schweren Zeiten vor allem, ja, wenn es uns schlimm geht, dann um weiterzumachen, um durchzukämpfen, um voranzukommen, brauchen wir Sinn. Viktor Frankl sagt, vielleicht was ist der, hat auch geschrieben, zum Beispiel, dass die Leute im Holocaust, diejenigen, die einen Sinn darin gesehen haben, dass sie im Nachhinein die Geschichte erzählen können, was Schlimmes alles passiert ist, denen ging es am besten, also die haben am stärksten weitergelebt, ja. Das heißt, das ist in die Grundlagen, ne, unsere Orientierung ist Sinn ganz entscheidend. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, was natürlich auch interessant ist hier, dass dieser Sinn auch oft mit der Zukunft verbunden ist. Ja, also wenn wir über eine Vision nachdenken, ist die Zukunft etwas, was unserem heute, auch noch ein Nietzsche-Zitat, die Zukunft gibt unserem heute die Regel. Ja, also die Zukunft gibt unserem heute die Regel. Und das heißt, dass wir, je nachdem, wie jetzt zum Beispiel eine Vision aussieht, wir danach auch die Gegenwart unterscheiden und sagen, was ist hier sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Also was ist relevant? Ja, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Ja, also.
Das heißt ja praktisch, dass jetzt dieses habe ich eine Vision und arbeite ich daran. Also sprich, fördert das mit meinem Tun, Handeln, Denken und mit dem, wie ich auch praktisch meine Mannschaft führe, geht es in diese Richtung von dieser Vision. Ja, das praktisch ist das so wie so eine Art Leitfaden für mich. Ja, das heißt, du hattest auch gerade das angesprochen, das Thema Unternehmensphilosophie. Und ich selbst habe schon auch Unternehmensphilosophien erarbeitet in Unternehmen, also mit Mitarbeitern zusammen. Und es geht ja letztendlich immer darum, im Prinzip, was ist so eine Unternehmensphilosophie? Ja, ich drücke das auch immer so aus, eine Unternehmensphilosophie, das ist im Prinzip so eine gewisse Leitfaden oder beziehungsweise den Rahmen, ja, den ich abstecke mit meinem Unternehmen, was im Prinzip der Kunde zu erwarten hat. Ja, also sprich, wie ich arbeite, wie bin ich aufgestellt, was ist mir wichtig. Ja, also das heißt, und dann sage ich auch immer noch dazu, jede Unternehmensphilosophie, die ist ja recht und gut und schön, wenn sie toll formuliert ist, aber wie ist sie dann erlebbar für den Kunden, also sprich für den Außen. Und auch bei diesem Erarbeiten ist für mich immer wichtig, ich habe es gerade von gesprochen, von diesem Rahmen, von diese Werte dann zu erarbeiten. Also so gehe ich immer ran. Ja, außer du belehrst mich eines Besseren. Also so gehe ich immer dran, dass ich sage, okay, ich erarbeite mit denen Werte. Was für Werte habt ihr? Ich nenne dann immer so Überschriften für euer Team. Ja, also sprich im Team, im Miteinander. Was habt ihr für Werte? Was ist euch wichtig, wenn jetzt ihr euren Kunden gegenüber oder Geschäftspartnern gegenüber oder auch eure Umwelt gegenüber, ja? Also das heißt, was gibt es so für Werte? Und Werte, das ist auch immer so, das ist so meine Erfahrung, die ich immer mache, dass man Werte, wenn ich dann die Mitarbeiter damit konfrontiere, was sind denn so für Werte? Ja, das heißt, ich finde es immer ganz lustig, also ich komme extrem von der Praxis, ja, das ist natürlich dann hier an der Stelle für die viele, wo sie sagen, was für Werte, keine Ahnung, ja, fallen erstmal gar keine Werte dann dazu ein. Ja, das heißt, also ich muss aber da so eine gewisse Wertetabelle vorgeben, dass sie einfach dann auch hier Impulse bekommen. Ah, das sind also alles Werte. Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel ans Handwerk denke, Pünktlichkeit, ja, ist ein Wert, ja, oder Sauberkeit, ja, das ist auch ein Wert, ja. Lebe ich das? Und wenn ich jetzt nur mal bei diesen zwei Werten bleibe, ist das dann erlebbar für meine Kunden, ja, die ich praktisch mit meinen Mitarbeitern bediene. Aber was ich festgestellt habe, und jetzt auch nochmal auf dieses Zitat zurückzukommen, der ein Warum hat. Das heißt, also sprich, habe ich einen Sinn zu dem, was ich tue, also sprich, ich als Unternehmer. Und hier habe ich was ganz Interessantes festgestellt. Und zwar ist es wichtig, ich kann praktisch so eine Unternehmensphilosophie, kann ich erarbeiten. Ja, das ist alles gut und schön. Aber wie wird das Ganze dann gelebt? Und da fängt es nicht mit der Unternehmensphilosophie an, sondern du hast es angesprochen, Thema Leadership, also sprich Führung. Also es heißt, ich muss noch viel, viel früher anfangen. Also jetzt einfach mal so wirklich in die Praxis dann zu gehen. Ich muss, wenn ich jetzt dann zum Beispiel mit Unternehmern spreche, geht es mir auch darum. Ja, ich habe das jetzt erst letzte Woche, habe ich das mit einem Unternehmer gemacht. ich dann gesagt habe, du möchtest ganz gerne mehr Kunden haben. Welche Kunden möchtest du denn eigentlich und warum möchtest du denn diese Kunden? Was macht dich denn aus? Was bist du denn Besonderes? Du hast doch viele Wettbewerber, du hast doch genauso Handwerksbetriebe, gibt es, glaube ich, zuhauf. Ja? Ob ich jetzt zum Beispiel bei dem Kunden in Österreich oder ob ich jetzt beispielsweise in Deutschland, es gibt da Unternehmen zuhauf, aber was unterscheidet dich? Und da ist es so, und es kommt dann mal so dann die Frage an dich. Es geht natürlich jetzt, ist für mich wichtig, in erster Linie muss ich mir zum Beispiel jetzt auch über dieses, das Warum als Unternehmer, und an die möchte ich mich jetzt auch damit richten, mit dem Podcast, aber auch mit dieser Frage. Ja, so eine Unternehmensphilosophie ist schön und gut, ja, wenn sie dann an der Wand hängt, ja, alle Mitarbeiter haben unterschrieben, alles ist toll. Ich mache dann auch noch dann praktisch einen schönen Ausdruck, ja, dass dann auch dann, dass dann die Mitarbeiter, die dann dargestellt wird, die Mitarbeiter, die da unterschrieben haben, auch dann sichtbar für die Kunden. Das heißt, mit dem Angebot geht dann auch die Unternehmensphilosophie raus. Alles gut und schön. Aber es geht schon viel, viel früher los. Ja, das heißt, mache ich mir darüber Gedanken. Und das, was ich praktisch auch zu eingangs gesagt habe, für die Unternehmer, warum machst du das? Also sprich, kennst du dein Warum? Warum machst du das? Wie wirst du wahrgenommen? Und ja, wie möchtest du eigentlich wahrgenommen werden? Und ich denke, auch das geht schon viel, viel früher los. Was sind da so zum Thema? Du hast natürlich jetzt auch hier mit aus welchen aus der Wirtschaft dann zu tun oder auch so, die sich viele Gedanken darüber machen. Was sind so deine Erfahrungen? Also praktisch gerade mit solchen Menschen, die das Warum suchen. Wie geht ihr damit um? Oder was sind so die Inhalte?
Ja, nee, das sind gute Fragen. Ich meine, wir haben jetzt selbst wenig Erfahrung damit direkt, also jetzt mit Unternehmern, die nach dem Warum suchen. Aber was Philosophie ja prinzipiell anbietet, ist natürlich solche Fragen zu reflektieren. Ja? Und dann zu fragen, ja, genau, wie orientieren wir uns denn? Und welche Rolle spielen Werte? Welche Rolle spielt ein Warum? Welche Rolle spielt die Zukunft und so weiter? Und das, denke ich, ist dann durchaus hilfreich, das zu reflektieren. Was Philosophie ja anbietet oder was wir machen, ist, sagen wir mal, den Blick breit zu machen, ja, die Horizonte breit zu machen und zu sehen, okay, wir sind jetzt. Ja, als Unternehmer hat man ja meistens gewisse Erfahrungen in Unternehmen gesammelt und man macht die Sachen, wie sie bisher gemacht wurden und so weiter. Und dass man sieht, es geht vielleicht auch anders. Ja, und das ist vielleicht den größten Beitrag, den Philosophie bieten kann, den vor allem vielleicht die Philosophie der Orientierung bieten kann. Ja, dass man sagt, und jetzt, also du hast Werte angesprochen, du hast Unternehmensphilosophie angesprochen. Ich würde auch sowas wie Identität hier vielleicht, ne, diesen Begriff mit einbringen. Und als also Identität oder Werte, also Andreas Urs Sommer hat ein Buch geschrieben, das heißt Werte, warum wir sie brauchen, obwohl es sie nicht gibt. Und das ist also der philosophische Zugang hier ist, dass man sagt, also Werte zum Beispiel, die gibt es nicht einfach so. Also die laufen nicht umher, die gibt es jetzt nicht in der Wirklichkeit, als irgendwie, sagen wir mal, ne, Platon hatte diese Idee mit den Forms, wie sagt man, mit den Formen, mit den Ideen, sagen wir mal, die in einer anderen Welt herrschen, das ist ja nicht mehr wirklich plausibel heutzutage. Ja? Und das Werte jetzt irgendwie so Pünktlichkeit ist jetzt nicht ein Wert, der irgendwo dem, ne, den es irgendwo gibt, sondern wir orientieren uns daran. Also die haben eine gewisse Kraft. Ja? Und sagen wir mal, es gibt sie insofern, dass wir uns daran orientieren und insofern sich vielleicht auch viele Menschen daran orientieren. Ja, aber vielleicht, was jetzt hier eine interessante Einsicht wäre, ist, dass die Werte, die gibt es vielleicht auch insofern, dass die Gesellschaft sich bereits an diesen orientiert. Also wir sind, sagen wir mal, wir sind ja, also der Philosoph Heidegger spricht davon, wir sind geworfen in eine Welt, wo wir viele Sachen vorfinden, die wir uns selbst nicht ausgesucht haben. Ja, also die Sprache, die du sprichst, die Kultur, in der du lebst, die Werte, mit denen wir aufwachsen, die haben wir uns ja selbst nicht ausgesucht, sondern wir sind da hineingeworfen worden und wir müssen da irgendwie zurechtkommen mit. Aber wir haben natürlich dann gewisse Spielräume, wie wir damit umgehen können. Ja, und ja, die Frage von, sagen wir mal, Identität oder Werten ist dann eben, was vielleicht hier hilfreich ist, dass wir da gewisse Freiheiten haben. Also Werte ist ja so eine Sache, die wir. Man kann unendlich viele Werte aneinander reihen, zum Beispiel, ne? Also vielleicht nicht unendlich, aber unzählige. Ja, und dass man sagt, okay, was sind jetzt die Werte der Firma? Kann man 3 nehmen, die sind übersichtlich. Kann man 5 nehmen, kann man 20 nehmen, kann man auch 100 nehmen. Ja, und dann geht es natürlich darum, wie kann man die organisieren? Ja, und Identität zum Beispiel, so etwas, wenn ich jetzt sage, Unternehmensphilosophie hat eine gewisse, ja, gewisses Mission Statement, woran wir glauben. Ja, oder was wir machen sollen, was gut ist, was überzeugt und so weiter. Dann ist natürlich eine Identität oder Werte sind, also mit Begriffen der Philosophie der Orientierung, eine Abkürzung. Ja, also wir kürzen Realität ab damit. Und das heißt das Gleiche mit Idealen zum Beispiel. Ja, also wenn wir sagen, wenn wir treffen immer wieder auf neue Situationen, ja, also jeder Mitarbeiter trifft neue Situationen, die sind herausfordernd, man weiß nicht genau, was man machen soll. Und die Grundbedingungen der Orientierung sind immer die, dass jede Situation ist immer mehr oder weniger neu. Ja, also wir haben uns immer mit neuen Situationen zu tun. Also nicht jede Situation ist komplett wie eine andere. Es gibt gewisse Sachen, die überschneiden sich und so weiter. Aber jede Situation ist neu und jede Situation ist auch unter Ungewissheit. Also wir orientieren uns immer unter Ungewissheit, dass wir nicht alles rauskriegen können, was los ist. Und genauso ist jede Situation unter Zeitdruck. Ja, also wir haben jetzt nur bestimmte Zeit für den Podcast. Ja, wir haben so und so viel Arbeitszeit. Wir müssen so und so viel Gewinn einschreiben bis zum Ende des Jahres und so weiter. Also wir haben gewisse Nöte. Ja, und wir müssen das im bestimmten Zeitraum schaffen. Und was jetzt dann Identitäten oder Werte oder eine Unternehmensphilosophie macht, sie gibt dir halt eine Orientierung, indem sie abkürzt, indem sie sagt, in all diesen Situationen, ja, jeden Tag wirst du siehst 1000 Kunden in so einem Zeitraum. Was ist denn die Grundorientierung? Was ist der Grundwert, mit dem du dem entgegentreten sollst? Und da sagst du Pünktlichkeit zum Beispiel, Ehrlichkeit könnte ein Wert sein, ja, oder Gewinnmaximierung und so weiter. Und die können natürlich auch im Konflikt stehen. Ja, und dann, welcher ist jetzt wichtiger? Ist es wichtiger, ehrlich zu sein? Oder ist es wichtiger, freundlich zu sein zum Beispiel? Ja, die stehen manchmal im Konflikt. Und für solche Situationen sind so eine Grundwerte, die man dann vorgibt oder die man, sagen wir mal, herausstellt, sind dann Sachen, an die man sich halten kann in Situationen der, sagen wir mal, ja, der Ungewissheit, in Situationen, wo man es nicht genau weiß. Ja, an die hält man sich dann. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich meine, bei Identitäten ist es auch so, dass wir Identitäten ähnlicher Gedanke, die gibt es nicht einfach, sondern wir identifizieren uns mit bestimmten Gesichtspunkten. Ja, also man identifiziert sich damit, Unternehmer zu sein oder Spieler zu sein, Fußballspieler oder egal was es ist, Vater zu sein, ja, Tochter zu sein, was auch immer. Und das ist aber natürlich wieder eine Verkürzung. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin Vater, was heißt das denn wiederum? Ja, oder ich bin ein guter Unternehmer, was heißt das denn? Also alles sind ja immer Verkürzungen, die man in ein paar Begriffe passt. Ja, und wenn ich jetzt von Unternehmensphilosophie spreche, dann ist das ja auch, meistens ist das nur ein kurzer Satz. Ja, aber da gibt es vielleicht Tausende von Mitarbeitern, vielleicht sogar eine Million, wenn du bei Amazon bist. Und es gibt Millionen, Millionen von neuen Situationen. Und die werden jetzt zusammengefasst in ein paar Begriffe. Das ist ja eine extreme Abkürzung im Endeffekt. Ja, aber natürlich, und das hat, sagen wir mal, Vor- und Nachteil. Es hat den großen Vorteil, es gibt eine Richtung vor. Ja, es gibt eine Richtung und Anhaltspunkte und es gibt dir Halt insofern. Und der Nachteil ist natürlich, mit jeder, sagen wir mal, Ideologie, mit allen Idealen, mit allen Werten, ist, dass sie auch starr werden können. Und dass die dann Neuorientierung verhindern können. Ja, also wenn wir in einer Zeit leben, die sich ja immer ständig neu verändert und wenn es immer wieder neue Kunden gibt, mit denen man nicht weiß, wie man mit denen klarkommen soll, neue Technologien, Unternehmen müssen sich verändern, dann können alte Werte oder alte Unternehmensphilosophien dich auch ja, starr machen, dass du dann nicht mehr zurechtkommst in neuen Situationen.
Das heißt, ich muss sozusagen meine Identität kann sich dann auch dann verändern oder beziehungsweise muss die sich dann verändern oder was meinst du damit?
Ja, ich denke schon. Also gerade wenn wir bei einer Unternehmensphilosophie sieht man ja ganz klar, dass eine Identität etwas ist, das man sich aussucht, ja, das immer Alternativen hat. Ne, wenn man sagt, und das fällt dir zum Beispiel also beim Unternehmen auf, aber stell dir vor, du willst irgendwie was ist denn die Philosophie Deutschlands? Oder ne, was ist die Identität Deutschlands? Dann fällt es schwerer, ne, bei so einem riesigen Land, weil es da 1000 Millionen Sachen gibt. Und wenn bei einem Unternehmen, die haben natürlich ein klares Ziel, ja, die wollen konkurrenzfähig sein, die wollen Geld machen und so weiter. Bei einem Land ist es schwerer zu sagen, ja. Und da denke ich auch, also was du halt siehst bei einer Identität, wenn man sie sich dann aussuchen kann oder wenn man da ja auswählt unter Alternativen, dass sie für bestimmte Sachen behilflich ist und für andere wiederum nicht. Ja, und das sieht man ja, weiß nicht, das sieht man ja auch im individuellen Leben. Also wenn ich jetzt, man will Unternehmer sein, gleichzeitig Vater sein, gleichzeitig will man ein guter Fußballspieler sein und gleichzeitig vielleicht noch an der Börse spekulieren oder wer weiß wo ist jetzt der Hauptaugenmerk? Ja, wenn ich ein richtig guter Vater bin, dann habe ich nicht mehr genug Zeit, vielleicht Unternehmer zu sein oder vice versa. Ja, dass bestimmte Identitäten helfen dir für bestimmte Aufgaben und für bestimmte Orientierungssituationen. Aber die schließen andere wiederum aus, ja, weil wir haben einen bestimmten Zeitraum und wir haben eine bestimmte Sache, die wir machen können.
Du hattest jetzt auch dann gerade so vorhin auch angeführt, so das Thema Identität, und zwar dann auch diese Selbstreflexion. Ja, das ist auch für mich immer ein wichtiger Punkt. Wie werde ich wahrgenommen und wie will ich wahrgenommen werden? Und bin ich mir dessen auch immer dann bewusst, wie ich wahrgenommen werde? Ja, das ist ja auch immer, wie mein Umfeld darauf reagiert. Und oftmals sehe ich das immer wieder, dass praktisch einfach mal, ich gehe mal so in den Alltag, ich sehe es immer wieder, wenn sich zwei Menschen unterhalten, sei es jetzt, ich nenne es jetzt mal Büromitarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann die Monteure, die draußen arbeiten. Ja, das heißt, das klafft manchmal extremst auseinander. Ja, das klafft extremst auseinander von dem, wie jetzt praktisch in der Kommunikation das Verständnis für gewisse Dinge. Das sind manchmal banale Dinge. Ja, es ist echt interessant, wie da quasi dieser Blickwinkel, ja, aber auch dann so diese Selbstreflexion. Und das geht dann manchmal schon los, auch dann praktisch diese Selbstreflexion ist nicht immer so gegeben, nicht immer hat man so die Zeit, sich selbst dann auch dann zu reflektieren, weil man muss ja funktionieren heute, ja, wie du es ja gesagt hast. Das hat alles so eine gewisse begrenzte Anzahl von Zeit. Zeit ist etwas unglaublich Wertvolles. Zeit ist etwas, wenn es weg ist, das kann ich nicht wieder beschaffen. Das ist weg. Ich kann es nicht wieder beschaffen. Geld, Auto, egal, alles, was ich verlieren kann um mich drumherum, kann ich wieder beschaffen. Aber Zeit, es ist einfach weg. Und einfach, wie gehe ich dann quasi in dieser Zeit mit meiner Zeit, mit dem, was ich mache und dann auch mit meinem Umfeld, wie gehe ich dann damit um und wie werde ich wahrgenommen? Das ist auch so dieses, ich weiß nicht, ob du diesen Aussage kennst, wie werde ich wahrgenommen? Thema Leadership, es beginnt ja immer im Prinzip alles, ich sage jetzt mal, mit der Spitze, mit demjenigen, dem Leader, der da oben steht und seine Mannschaft führt, seine Mannschaft leitet, ob dann denen auch ein Warum gibt. Ja, das heißt, wird er dann auch gemessen an den Ergebnissen. Ja, das ist irgendwo. Ja, das ist ja praktisch auch, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, Wasser predigen, Wein saufen. Ja, das heißt, was gibt er für eine Identität vor und was kommt dann tatsächlich beim Unternehmen, was kommt dann beim Mitarbeiter dann an? Ja, das sind auch immer so diese Themen. Dieser Konflikt, ja, finde ich jetzt auch interessant. Ja, dieser Konflikt ist ja auch, wie geht man dann mit so einem Konflikt dann um? Ja, also sprich, mit diesem unterschiedlichen Werteverständnis nicht, aber dieser Konflikt mit, ja, ich habe jetzt praktisch diese Identität, passt es dann auch dann zu dem, ja, mit dem, was ich dann, wie ich wahrgenommen werde? Ist auch wahrscheinlich oft ein Thema, ja, wo es dann auseinanderklafft. Und mir das dann mein Umfeld, mein Umfeld dann auch wahrscheinlich dann entsprechend spiegelt, ja.
Ja, also viele interessante Punkte. Einen würde ich aufgreifen, ist der Gedanke von, dass wir, wenn wir mit verschiedenen Menschen kommunizieren, also was du sagst, verschiedene Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, da gibt es dann auch Konflikte, weil sie eben anders kommunizieren. Und das ist auch ein Grundgedanke in der Philosophie, also in verschiedenen Bereichen, aber dass man sagt, dass man nennt das oft die Ethik des anderen. Ja, also dass andere ist eben jemand, den ich nie von komplett verstehen kann. Ja, also dass der andere, ich weiß ja auch nie jetzt zum Beispiel, was du genau denkst, du weißt nicht, was ich denke. Also in der Philosophie nennt man das auch doppelte Kontingenz. Ja, also es ist ein Begriff von Niklas Luhmann verwendet, dass wir dass der andere immer etwas machen kann, was überraschend sein kann. Und das erwarte ich. Und genauso geht das aber in beide Richtungen. Also du kannst was machen, was mich überrascht. Und ich kann dann darauf reagieren in einer Art und Weise, die dich überrascht. Also das heißt, prinzipiell leben wir in einer Art und Weise zusammen, dass wir immer überraschend füreinander sein können. Und das liegt eben daran, dass wir wiederum in dieser Ungewissheit leben. Ja, also dass ich kann nicht in deinen Kopf reingucken. Ne? Das sind zwei Black Boxes, sagt man, ne? Die miteinander reden. Und das ist ja zumindest wiederum, was eben Philosophie beitragen kann, denke ich, dass man erstmal davon ausgeht, dass Menschen denken verschieden. Ja, denkt Menschen fühlen verschieden, die verändern sich auch von Tag zu Tag. Das heißt dann in Sachen von Leadership, dass wir das eben in der Kommunikation auch mit beachten müssen. Ja, also dass wir, wenn jetzt mal konkret es darum geht, ja, wie kann man Strukturen aufbauen und so weiter, dass Menschen unterschiedlich beeinflusst werden. Also jetzt der eine, mit dem muss man so kommunizieren, mit dem anderen so. Und um jemanden von einer gewissen Sache zu überzeugen, also gerade wenn es darum geht, Veränderungsprozesse und so weiter durchzuführen, dann werden Menschen unterschiedlich überzeugt. Und dann besteht, denke ich, also eine wichtige Leadership-Fähigkeit besteht dann darin, Also einfach People Skills, ja, also Menschenkenntnisse zu haben, dass man weiß, wie Menschen ticken, ja, wie die kommunizieren, was sind ihre Nöte, was sind ihre Wünsche, was sind ihre Träume, wo wollen die gerne hin, und dass man dementsprechend auch unterschiedlich mit Menschen kommunizieren kann. Ja, und das ist, denke ich, was macht einen guten Leader aus, ja, dass man eben mit verschiedenen Menschen verschieden kommunizieren kann und gleichzeitig auch, was du auch angeschnitten hast, dass man auch, klar, man muss Vorbild sein, man muss ja auch, sagen wir mal, die Unternehmensphilosophie, die Unternehmenskultur, die muss man dann auch vorleben in der Hinsicht. Ja, wenn es darum geht, sagen wir, was ist denn das Warum der Firma, dass man dieses Warum auch tief verinnerlicht. Ja. Und da funktioniert es dann auch oft, das wollte ich vorhin noch ansprechen, in irgendeinem anderen Punkt, wo du meintest, wie man eine Unternehmensphilosophie umsetzen kann oder so. Es geht darum, also in der Philosophie der Orientierung spricht man von dem Begriff der Routine zum Beispiel. Ja, und dass eine Routine etwas ist, die sich langsam etabliert. Ja, und das ist eben etwas, was zum Beispiel der Leader auch, sagen wir mal, in seinen Routinen vorgeben muss. Ja, und dass sich Routinen ja langsam aufbauen und Routinen dann auch selbstverständlich werden. Ja, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Und dann.
Aber es ist wichtiger, es ist, finde ich, ein elementarer, bedeutender Punkt, dass er praktisch Wiederholungen, ja, oder Routinen, es ist ja so, erst gewöhnen wir uns sozusagen Gewohnheiten an und hinterher kriegen wir dann diese Gewohnheiten fast nicht mehr weg. Ja, wie zum Beispiel, was weiß ich, Rauchen oder sowas zum Beispiel. Ja. Erst mühselig, also ich meine sozusagen, die erste Zigarette hat nicht geschmeckt, ja, aber trotzdem habe ich mir das irgendwo angewöhnt und irgendwann mal später kriege ich es nicht mehr weg. Ja. Trotz mit dem Wissen. Nee, sorry, tut mir leid, aber gesund ist es nicht, ja. Und im Prinzip geht es auch dann darum, solche Routinen, wenn du sagst auch, dass dann dass man dann so das dann durchbricht oder also dann durchbrechen muss dann teilweise, ja, das praktisch, so wie du es auch vorhin angeführt hattest. Ja. Ich bin davon überzeugt, es
Ja.
geht in erster Linie geht es bei mir los, ja, also immer bei mir als Leader, ja, und ich muss mir dessen bewusst sein. Zum einen, wenn ich das mal so mit aufgreife, was du mir gesagt hast, ich muss mir erstmal überhaupt mal bewusst sein über meine Identitäten. Ja, und sind diese Identitäten, führen die zum Ziel, sprich zu dem, zu meiner Vision, wo ich hin möchte. Und wenn ich dann hier, ich sage jetzt mal, ein starkes Fundament habe, sprich mit starkem Fundament möchte ich jetzt mal ausdrücken als so eine Art, ja, so dieser Fels in der Brandung. Ja, da ist jetzt nicht das Ganze auf Sand gebaut, sondern auf einen felsenfesten Stand hat das Ganze, dass ich dann sage, okay, das kann ich dann wiederum dann übertragen, sprich sozusagen so kann ich dann auch meine Unternehmenskultur, mein Unternehmen aufbauen, dieses Warum, ja, und meine Mannschaft. Ja. Das ist, ich denke mal, ganz, ganz wichtig heutzutage. Also deswegen finde ich so dieses Thema Philosophie, wie ich eingangs gesagt habe, ist es ja sowas, dass man das begibt, es gibt, umgibt uns jeden Tag, aber man macht sich überhaupt keine Gedanken darüber. Ich weiß nicht, würdest du das auch so unterschreiben oder wie würdest du das ausführen? Also ich würde jetzt sagen, okay, beginnt im Prinzip die Philosophie damit, selbst zu reflektieren. Oder wo beginnt da die Philosophie? Wie würdest du, weil du unterhältst dich auch mit sehr vielen Menschen darüber.
Ja, vielleicht noch kurz ein Punkt, was wir gerade meinten zu der Routine, will ich kurz noch was sagen. Also ein Gedanke hierbei ist, dass wir, sag mal, wenn wir jetzt was Neues lernen, zum Beispiel, wenn wir lernen, wie man Auto fährt, ja, dann ist es ein langsamer Orientierungsprozess, der dann aber zur Routine wird. Ja, und wenn es Routine geworden ist, dann, das ist ein Gedanke, ist dann wird es diese Routine wird selbstverständlich. Ja, und wir hinterfragen sie nicht mehr. Und das ist wie selbstvergessenes Wissen. Ja, es funktioniert einfach, es läuft einfach. Wir können Auto fahren und wir können darauf vertrauen. Ja, und das ist vielleicht ein Grundelement, den man vielleicht auch dann in Unternehmen beachten muss. Inwiefern zum Beispiel, wenn man von einer Unternehmenskultur spricht, die sich dann eingespielt hat über lange Zeiten. Das heißt, es sind ein Haufen Routinen, die da ablaufen, die natürlich gut funktionieren, auf die wird dann blind vertraut. Aber gleichzeitig sind das auch, man spricht dann von blinden Flecken, sind es auch Blindheiten. Ja, also jede Routine kommt auch zu Blindheiten. Was hat man immer so gemacht, macht man halt weiter so. Und das ist natürlich ein Grundprinzip, die in jeder, sagen wir, in jeder Orientierung, auch in jeden Gruppen, in Unternehmen und so weiter, dass es überall gewisse Routinen gibt, die sowohl dir helfen, aber dich auch blind machen. Ja, das ist vielleicht ein interessanter Aspekt. Aber ja, zur Philosophie, also, klar, also was ist Philosophie? Also ich würde sagen, eine Grund, Idee von Philosophie ist, dass man die Grundfragen des Lebens stellt, ja, und dass man Gewissheiten auch in Frage stellt, ja, dass man, und das ist vielleicht auch so ein Aspekt, wo es dann darum geht, also in einer Unternehmensphilosophie insofern, dass sie halt Sachen vorgibt, Prinzipien vorgibt, oder Ziele vorgibt, ist insofern ein bisschen was anderes als was die Philosophie im Laufe der Geschichte eigentlich war, wo es eher darum geht, Prinzipien zu hinterfragen, ja, und Dogmen zu hinterfragen, Vorgaben zu hinterfragen. Also ich würde sagen, darin besteht vor allem die Aufgabe von Philosophie. Und das ist, wenn man jetzt daran denkt, also Sokrates zum Beispiel, ja, der läuft in Athen umher und fragt dann die Klügsten und Schlausten und die Besten der Zeit, was denn jetzt, also fragt den Besten, den Tapfersten, was denn Tapferkeit ist, oder den besten Unternehmer, ja, was denn ein erfolgreiches Unternehmen ist. Aber er stellt dann so viele Fragen, dass die dann gar nicht mehr wissen, was ein gutes Unternehmen ist. Und aber die Grundidee ist hier, ist eben, dass man Gewissheiten, insofern da, Sachen, die man einfach, sagen wir mal, von denen man ausgeht, ja, dass die halt so sind, Selbstverständlichkeiten. Das haben wir immer so gemacht. Es ist halt, es ist doch so, dass man diese Sache in Frage stellt. Darin besteht die Aufgabe von Philosophie. Ja, und das kann man ja dann vielleicht auch auf Unternehmen beziehen, dass wenn man jetzt alle Unternehmen haben immer das gemacht, deswegen machen wir das auch. Ja, und dass dann Philosophie vielleicht die gute Aufgabe hat, zu zeigen, naja, nur weil es alle so gemacht haben, musst du es nicht so machen. Und das ist eben ja auch, was dann gerade sehr erfolgreiche Unternehmen ausmacht, ist eben, ne, was man Innovation nennt zum Beispiel, ne, oder den, wie sagt man, den Competitive Advantage, ja, dass sie halt irgendwas anders neu machen, oder Competitive Edge, so nennt man es ja, ne, wo die etwas ganz anders und ganz neu machen. Und das ist eben etwas, wohin eine Philosophie dann auch führen kann, wenn es darum geht, sagen wir mal, Sachen, die man, ja, von denen, die man einfach für selbstverständlich hält, dass man die hinterfragen kann.
Da habe ich mal, ich kriege das jetzt, sorry, nicht mehr wortwörtlich hin, aber da hat Nietzsche, habe ich mal so einen Ausdruck, genau das, was du gerade gesagt hast, so diese Ordnung, also sprich jetzt hier ins Chaos, ja, sprich, dass Chaos Kreativität zulässt. Diese Ordnung oder so diese betretenen Pfade, ja, dass man einfach mal sagt, okay, nee, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg, gedanklich, ich lasse jetzt mal ein gewisses Chaos, klingt immer wirklich bescheuert, gerade spreche ich von Sauberkeit und Ordnung, Pünktlichkeit, ja, und jetzt von Chaos, aber das quasi auch Nietzsche, so habe ich das zumindest verstanden, wie er das gesagt hat, dass quasi so dieses Chaos überhaupt neue Gedanken oder auch kreative Gedanken zulässt. Ja, würdest du das auch so, ich weiß nicht, kennst du dieses Zitat, wo ich jetzt gerade angesprochen habe, oder vielleicht kannst du es sogar richtig ausformulieren,
Ja,
für mich so laienhaft.
man muss immer, ich glaube, in die Richtung Zarathustra steht jetzt, man muss immer noch Chaos in sich haben, um einen Stern gebären zu können oder sowas.
Mit Stern, richtig.
Aber das ist natürlich, denke ich, auch ein Grundprinzip bei Nietzsche. Ist ja auch der Begriff von Creative Destruction, ja, also kreative Destruktion, der dann, also bei Schumpeter zum Beispiel, den verwendet. Und was man genau zum Beispiel bei Innovation wird oft damit verbunden. Ja, also Innovation, was auch Schumpeter anspricht, ist etwas, was destruktive Creation, also ja, destruktive Kreation hervorbringt. Und ich denke auch, also bei solchen Sachen, also da gibt es auch viel Forschung dazu, also was jetzt, ne, zur Kreativität beiträgt und was nicht und so weiter. Und ja, es geht oft darum, man muss natürlich sich auf bestimmte Sachen fokussieren, daran arbeiten und so weiter, aber dann geht es auch immer darum, loszulassen und andere Sachen zu machen und Freiräume zu kriegen. Ja, und dann mit der Philosophie der Orientierung spricht man halt von Spielräumen. Ja, also Spielraum, ein Raum, wo gewisse Freiheiten möglich sind, in gewissen Grenzen. Ja, es gibt bestimmte Grenzen und da ist Freiheit möglich. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall etwas, was man wahrscheinlich auch ein Unternehmen, wie man versucht, Innovation voranzubringen. Ja, dass man sagt, in diesem Bereich, wir machen jetzt Brainstorming, wir machen das, das, das. Aber natürlich gibt es bestimmte Grenzbereiche. Man kann nicht völlig ins Chaos umstürzen. Aber ich denke schon, also die beiden hängen auf jeden Fall zusammen. Ne, weil sonst, wenn man immer nur in den Routinen bleibt, dann bleibt eben der Blick verengt. Ja, und man macht das, was man bisher gemacht hat.
Genau.
Und ja, und vielleicht noch, ne, was eben Philosophie beitragen kann, ist, dass man auch zum Beispiel zu der Frage von Leadership, da haben wir auch darüber gesprochen, Leadership ist eben etwas, was jetzt nicht nur in Unternehmen wichtig ist oder in der Politik, sondern etwas, was eigentlich in jedem menschlichen Zusammenleben gibt es immer gewisse Prozesse, wo der eine den anderen beeinflusst. Und dieser Einfluss ist dann nicht nur etwas, was durch Kommunikation passiert oder was der eine dem anderen sagt, sondern durch viele Kleinigkeiten. Allein zum Beispiel Imitationen vormachen. Also ja, sind auch alleine, sagen wir mal, verschiedene Facetten der Kommunikation, die eine Rolle spielen. Und das ist dann eben wichtig, wenn man sagt, okay, wir haben ein Unternehmen, aber das Unternehmen, sagen wir mal, in dem Horizonten der Welt, des Universums zu sehen. Ja, wie haben denn Menschen bisher Sachen gemacht? Und wie machen wir das heute? Und da denke ich, kann Philosophie durchaus hilfreich sein. Ja, dass man, wie sagt man, was, also bei Apple, ja, dieses Think Different, ja, dass man anders als andere Unternehmen bisher macht.
Schöner Gedanke, auch das jetzt gerade nochmal den einen Punkt, was du angesprochen hast. Ich überall im Prinzip hinterlasse ich meine Spuren durch das, was ich tue, was ich vorlebe, was ich sage, was ich nicht sage. Das ist auch immer so ein Punkt, was ich auch in meinem Unternehmen, dann, wenn ich dann mit Mitarbeitern dann zu tun habe, auch so diesen Begriff Führungskraft. Jeder führt Kräfte. Ja, und das ist jetzt nicht nur der Unternehmer, der Gesellschafter, der Geschäftsführer, dann der Bauleiter oder dann der Projektplaner oder dann der Kundendienstleiter, sondern es sind auch im Prinzip so die Gesellen, ja, die quasi Kräfte führen wie ihre Auszubildenden. Und die Auszubildenden, wenn es zum Beispiel mal Praktikanten sind, dann sind sie Führungskraft. Ja. Sie leben etwas vor und außer das ist mir wichtig, finde ich eigentlich so auch ein schöner Impuls jetzt hier für diesen Podcast und für die Zuhörer, dass im Prinzip jeder durch sein Tun und Handeln, durch das, was er lebt und vorlebt, welche Identität er preisgibt, ja, eine Führungskraft ist oder halt einfach Leader ist, Leadership und auch hier sein Umfeld dadurch ja beeinflusst. Und es liegt natürlich an jedem selber, ob das positiv oder ob das negativ ist, ja. Finde ich ein echt schöner Gedanke, gefällt mir. Vielen Dank dafür.
Ja, das ist eine schöne Metapher. Führungskraft, man führt Kräfte. Das finde ich sehr, sehr schöne Metapher. Und das geht durchaus, denke ich auch, gerade, genau, es geht darum, also auch einfach Einflüsse. Ja, was beeinflusst was? Also wen beeinflusst was? Dass wir in einem großen Fluss, stehen, wo Menschen dann ständig beeinflussen. Und man kann dann so kleine, die Welle ein bisschen mehr in diese Richtung oder diese Richtung bringen. Aber wir beeinflussen ständig, ja, wie man eben nicht kommunizieren kann, so kann man auch nicht beeinflussen so richtig. Ja, und das ist, denke ich, kann man wieder mit dem Begriff der Orientierung ganz gut verstehen, dass man sagt, wir orientieren uns eben, wir finden uns gewisse Art und Weise zurecht und andere orientieren sich dann wieder an dir. Ja, und da spielt alles mit rein, da kann man nichts rausnehmen. Das ist dann holistisch. Ja, wie ziehst du dich an? Wie läufst du? Wie kommunizierst du? Ja, wie stehst du und woran orientierst du dich? Also welche Ziele, welches Warum, welche Werte und so weiter. Und also alles in der Orientierung spielt insofern eine Rolle. Und wenn sich dann Leute, sagen wir mal, gerade in schwierigen Situationen gut orientieren können, dann orientieren sich andere auch an dir. Ja, wenn du schaffst, in einer brenzlichen Situation, machst genau das Richtige in der richtigen Situation, so entsteht dann auch Leadership, auch natürlicher Leadership. Und ja, also im Endeffekt geht es um Orientierungsfähigkeiten.
Wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, wo jeder Unternehmer, mit dem ich zu tun habe, jeder Unternehmer, der kommt einfach mal in solche Situationen. Ich nenne das immer eine sogenannte erfolgskritische Situation. Wie reagiere ich auf solche erfolgskritischen Situationen und bin ich jetzt hier auch praktisch so dieser, wo meine Mannschaft dann aufschaut, ja, wo sich dann orientiert, ja, wie du das sagst, ja, diese Orientierung, ja, gebe ich Orientierung? In erster Linie bin ich selbst orientiert. Frage über das, was wir hier sprechen, kann man sowas lernen? Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier ein Zuhörer sagt, ja, ich brauche hier echt Orientierung. Also ich würde mir da gerne noch ein paar Gedanken dazu machen, ja, dass ich praktisch Impulse, ich für mich, mal mich dann zu reflektieren. Ich denke, das ist jetzt unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt Unternehmer bin, ob ich jetzt Angestellter, egal, ich im Prinzip jeder Mensch. Ja, wie ich es auch zu Beginn gesagt habe, die wenigste Zeit beschäftigen wir uns oder machen wir uns darüber Gedanken, geben dem ganzen Thema Raum. Finde ich aber extrem wichtig, weil beziehungsweise ich werde und ich beeinflusse mein Umfeld dadurch. Kann man sowas lernen? Ja, du bist ja auch irgendwie dazu gekommen, ja, du hast dich ja auch entwickelt in diesem ganzen Bereich, ja. Hast du dazu einen Gedanken?
Ja, ich denke durchaus. Also man kann das auf jeden Fall lernen. Ich denke schon, man kann das halt besser oder schlechter lernen. Manche lernen es schneller als andere, sagen wir mal so. Und manche sind vielleicht auch von Natur aus oder durch ihre Vergangenheit oder durch bisherige Erlebnisse mal können sich dann besser orientieren in gewissen Situationen oder durch ihre Talente oder durch ja was alles so vorgegeben ist. Aber ich denke prinzipiell schon. Und dann ist aber vielleicht die andere Frage ist, wie kann ich das beeinflussen? Also wie kann ich vielleicht etwas schneller lernen, als wenn ich es sonst mache? Und mein erster Schritt ist einfach, würde ich sagen, sich in diesen Situationen aussetzen. Ja, das ist natürlich, also das ist eine Möglichkeit. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache von, also es ist immer beängstigend. Ja, und zum Beispiel, ne, der Gedanke einfach, dass man ja in dieses Ungewisse hineingeht und dann schaut, wie kommt man unter Ungewissheit zurecht? Und das ist auch für manche leichter als für andere. Oder ganz üblich ist natürlich, dass man schaut, wie machen das andere, die besonders erfolgreich sind da drinnen. Also da kann man eben wieder das Orientierung an andere Orientierung und dass man sieht vielleicht, wie können das Leaders machen oder ja, Menschen, die, wenn ich jetzt Fußball spielen möchte und will das besonders gut, dann versuche ich zu gucken, was macht dann Messi oder Ronaldo und versuche das erstmal zu imitieren. Ja? Und da sind schon mal Millionen Abläufe, die man einfach durch Lernen am Modell quasi lernen kann. Ja, also das wären so zwei Gedanken dazu, ja.
Danke. Wir sind jetzt auch schon, ich sage jetzt mal, so gut wie am Ende. Ich möchte aber dennoch eine Sache, möchte ich noch ganz gerne loswerden. Thema Leadership, Orientierung. Das ist auch im Prinzip so dieses Buch, was du mit übersetzt hast. Helf mir nochmal ganz kurz weiter. Das ist zu Beginn, als du dich vorgestellt hast, hast du ganz kurz was dazu erzählt. Was geht es bei diesem Buch? Ist es im Prinzip so das, was wir jetzt auch so gerade thematisiert haben? Oder was hat das für Schwerpunkte?
Ja, genau. Also das ursprüngliche Buch wurde von Werner Stegmeier, eines meiner früheren Professoren, geschrieben. Heißt Philosophie der Orientierung, ist ungefähr 800 Seiten lang. Und wir haben das dann, also ich habe das dann übersetzt, zusammen mit ihm 2019, ein bisschen gekürzt, ein paar Kapitel rausgenommen. Auf Englisch heißt es jetzt What is Orientation? A Philosophical Investigation. Und das ist, sagen wir mal, ja, das Grundlagenbuch von unserer Stiftung auch. Ja, und das ist man kann sagen, eine neue Philosophie, eine neue, was man so erste Philosophie nennt, also insofern eine Grundlagenphilosophie. Und das, sagen wir mal, in der Geschichte der Philosophie passiert das nicht so häufig, dass jemand den Mut und das Durchhaltevermögen hat, eine neue Philosophie zu etablieren. Deswegen ist das schon was Seltenes. Ja, also da fallen einem nicht so viele ein. Da gibt es Heidegger, Nietzsche und Kant und so ein paar, aber das passiert jetzt nicht alle 10 Jahre mal. Insofern ist das schon was Interessantes, was Besonderes. Und sag mal, und das Ziel dieser Philosophie ist, dass man sagt, also wie können wir denn die Probleme von heute und auch wie wir uns heute orientieren, besser verstehen? Ja, also vielleicht ist der Begriff der Vernunft oder des Seins, ja, oder des Werdens, vielleicht sind das alles Begriffe, die nicht mehr so richtig hilfreich sind für die Probleme, die wir heute haben, sondern der Begriff der Orientierung kann vielleicht besser sein. Ja, und das hat man ja vielleicht jetzt auch in unserer Diskussion gesehen, dass es hilfreich sein kann, Probleme von Leadership zum Beispiel zu verstehen, ja, und das in einen philosophischen Rahmen zu setzen.
Wäre es okay für dich? Also ich würde ganz gerne, dass man einfach so dieses Buch, sowohl in Englisch als auch in Deutsch, kann man das irgendwie verlinken über die Shownotes. Also falls jetzt einfach einer der Zuhörer sagt, okay, wenn du sagst jetzt gerade hier von Grundlagen sprichst, ja, wäre das sozusagen so ein, ich nenne es jetzt mal Türöffner für die Philosophie, um einfach sich mal hier Gedanken zu machen, um einfach mal auch neue Gedanken zuzulassen, um sich dann vielleicht auch entsprechend neu zu orientieren. Ja, das wäre, fände ich, schön, wenn.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich finde gerade diesen Austausch ist auch sehr produktiv. Also das versuchen wir eben auch, dass wir, sagen wir mal, dass wir mit Unternehmern sprechen und das gerade, was du jetzt sagst, das sind jetzt die Probleme Unternehmen und wie kann denn die Philosophie hier helfen? Ja, und das ist eben, was wir mit Leadership machen, mit Politik machen und so weiter. Ich denke schon, also gerade dieser Austausch ist was interessant wäre.
Ja, weil ich denke, hier gibt es auch immer so gewisse, gerade in der Orientierung gibt es auch gewisses Konfliktpotenzial. Deswegen also zum Schluss noch eine Frage, fällt mir jetzt gerade so ein, die lässt mich jetzt nicht los. Es ist ja so, dass ich mit meinen Unternehmern, mit denen ich zusammenarbeite, erarbeiten wir ja quasi eine Planung, wir machen eine Jahresplanung und für mich ist natürlich immer an höchster Stelle, ja, so wie auch dann der Podcast heißt, Gewinn ist kein Zufall, sondern das Ergebnis. Das Ergebnis durch von verschiedenen Handeln und auch vielleicht jetzt noch, möchte ich noch ergänzen, zu verschiedenen Identitäten. Gewinnorientierung. Es gibt auch Menschen, ich hatte schon mal mit solchen Menschen zu tun, waren Angestellte. Ja, immer diese Konzerne und immer diese Unternehmen und immer nur so Gewinnmaximierung und sowas. Wo ich sage, Gewinn ist wichtig, Gewinn zu haben, Gewinne zu erwirtschaften. Es kommt immer darauf an, was ich dann damit mache. Ich kann damit Gewinn sehr viel Gutes dann tun. Aber als erstmal sozusagen so das Gewinnmaximierung, steht es nicht auch, ich sage es mal, in Konflikt? Du hattest das irgendwo, war das an einer Stelle auch mal in unserem Podcast erwähnt, dass auch so gewisse Werte oder beziehungsweise kann sich dann auch in einem gewissen Konflikt dann stehen. Ja, wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Und genau, ich glaube, wir hatten das angeschnitten in Sachen von Werten, also dass Werte ja miteinander im Konflikt stehen können. Ja, also jetzt Ehrlichkeit und Freundlichkeit zum Beispiel. Ja, ist ja, will man immer komplett ehrlich sein oder wenn es irgendwann nicht mehr freundlich ist, dann sagt man es vielleicht doch lieber nicht. Und ähnlich könnte ich es mir beim Gewinnen vorstellen. Also ja, das ist ja eben, das ist ein bestimmter Wert, wir müssen jetzt Geld verdienen. Und den kann man natürlich ins Extreme führen, ja, um jeden Preis, egal was es kostet, ja. Wir müssen jetzt dafür, müssen Menschen sterben, dafür muss das und das passieren, dafür ist uns die Umwelt egal und so weiter. Und da macht man ja heute, sagt man oft, na ja, also, ne, also Menschen sollen erstmal nicht sterben und die Umwelt soll aber auch beachtet werden. Und gleichzeitig gibt es Rechte und Pflichten und so weiter, ja. Und deswegen denke ich, das ist immer schon ein Teil von, wie wir, sagen wir, wie sich ein Unternehmer orientiert. Ja, es geht immer darum, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Alleine schon die Sache jetzt, ne, klar, wie viele Arbeitsstunden gibt es? Es gibt natürlich wieder Rechte und auch ne, wo Menschen beschützt werden und so weiter vom Recht. Auch das Recht regelt natürlich auch viele Sachen hier schon. Aber trotzdem gibt es dann immer Spielräume, ja, wo mache ich das, wo mache ich das? Und dann hat man natürlich auch das sind ja die klassischen Dilemmata. Ja, also das mache ich jetzt, aber das sieht man ja auch in seinem individuellen Leben, ja. Verbringe ich Zeit mit der Familie oder mache ich das Berufliche? Und oft gibt es keine gute Lösung dafür. Und das eine kommt immer auf das Kosten des anderen. Und da gibt es einen Philosophen, der hier auch wieder ganz interessant ist, das ist Aristoteles. Und der hat seine Ethik, also in der nikomachischen Ethik ist ein Buch, das er geschrieben hatte und er entwickelt, was man heute so eine Situationsethik nennt. Ja, und da sagt man, dass je nach Situation muss man sich immer anders auch entscheiden. Ja, also dass er sagt zum Beispiel, also es gibt viele Tugenden und Tugenden als so etwas wie, sagen wir mal, exzellent, was man besonders gut kann, wo man sich auszeichnet, was andere toll finden, was auch gute Leadership Skills zum Beispiel sind. Ja, man ist mutig im Krieg. Ja, man kann gut Witze erzählen, man kann gut Geschichten erzählen, man ist ein guter Redner und so weiter. Ja, wenn man das gut kann, dann erwirbt man, sagen wir mal, Ehre und steht gut da und man wird auch glücklich so, sagt er. Ja, indem man gute Skills hat, wird man glücklich. Und jetzt auf Hinsicht auf unsere Frage ist, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, also er entwickelt dann immer so Extreme. Ja, also beim Mut zum Beispiel gibt es das Extrem der Feigheit und das Extrem der Tollkühnheit. Ja, und beides sind jetzt keine guten Optionen. Aber man muss im Endeffekt die richtige Mitte finden. Mesotis, so nennt er das. Ja, dass man die richtige Mitte zwischen dem Extrem findet, was aber nicht die arithmetische Mitte ist, sondern die Mitte, die der Situation angemessen ist. Ja, und so glaube ich, denke man, ist das vielleicht ein ganz interessantes Prinzip, vielleicht auch für Unternehmer oder für Leute, wenn man sich im Alltag orientiert. Man kann das nicht so leicht verallgemeinern, universalisieren und sagen, es ist immer besser, so und so zu sein, sondern man muss dann je nach Situation schauen, ja, was ist das Beste in diesem Augenblick, in der Situation, mit diesen Mitarbeitern und so weiter. Und das ist eben, ja, eine Orientierungsfähigkeit. Um noch einen griechischen Begriff einzuführen, ist den Begriff von Kairos. Ja, und Kairos ist etwas, dass man im richtigen Augenblick das Richtige tut. Ja, und das ist vielleicht ein Ideal des guten Leaders, ja, dass man genau in der richtigen Situation weiß, was man das Richtige zu tun hat. Und das ist aber etwas, was man ja lernen muss und das kann auch immer falsch gehen. Man kann auch immer nicht gut laufen.
Ja, wenn ich dann nicht weiß, was das Richtige ist, es aber dann trotzdem tue, ne? Dann geht dann der Schuss sozusagen dann hinten los, ja, definitiv. Klasse. Also Reinhard, vielen, vielen Dank. Es hat mir echt Spaß gemacht. Es war wieder sehr, sehr bereichernd auch für mich. So gerade unsere Gespräche sind immer sehr bereichernd für mich. Ja, und ich kann da immer sehr viel mitnehmen. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, auch. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht noch so einen Schlusssatz oder noch einen Impuls oder irgendwas, etwas, was du noch den Zuhörern mitgeben möchtest, wo du sagst, okay, einfach mal so zum Beispiel dieses Buch lesen, sich einfach mal so mit beschäftigen, dem einfach mal Raum geben, es einfach mal zulassen, ja. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch jetzt bis zum Schluss noch dabei waren, ja. Also für mich war es jetzt wirklich mega und sag also vielen Dank dafür. Ja. Hast du noch einen Impuls?
Ja, gerne. Also es war ein, was auch Aristoteles gesagt hat, ist, dass Philosophie beginnt, so it begins in wonder, sagt man auf Englisch. Ja, also es beginnt damit, dass man Dinge hinterfragt. Ja, einfach, dass man auch erstaunt. Es beginnt mit Staunen. Ja, man staunt über Sachen. So beginnt die Philosophie. Und so hat sie, glaube ich, auch für mich begonnen. Das ist vielleicht etwas, was glaube ich jeder in seinem Alltag machen könnte. Ist einfach, warum machen wir eigentlich Sachen so? Warum mache ich das immer so? Und das ist etwas, wo man anfangen kann zu philosophieren. Das ist vielleicht, was jeder machen kann. Das ist vielleicht ein Impuls, den ich hier lassen kann.
Ein sehr schöner, schöner Impuls, ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, dass du dabei warst und wünsche dir ja, für deine Zukunft. Wir haben ja auch zu vorhin schon mal darüber gesprochen. Du hast einiges jetzt auch vor. Auch hier für dich Orientierung. Ja, und finde ich wirklich klasse. Ich finde es sehr, sehr bereichernd und wertvoll, deine Arbeit. Sag vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir, Dirk. Vielen Dank, dass du mich als Gast hier hattest. Also super, super Podcast. Hat mich auch viele, viele Inspirationen gegeben.
Sehr schön. Danke dir. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.
Wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit Dirk Schadow erfahren willst, dann buche dir jetzt einen Kennenlerntermin unter shadow-consulting.de/termin-buchen. Vergiss nicht, dein Gewinn kommt nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir deinen Weg zeigt, welche Schritte zu deinem Gewinnziel führen und welche deinen Gewinn vernichten. Dirk Schadow hat in ganz Deutschland Unternehmen dabei unterstützt, den Gewinn zu verdoppeln und teilweise zu verdreifachen. Gewinne über 1 Million Euro wurden in Unternehmen mit 30 Mitarbeitern zur Realität. Werde erfolgreicher Gewinnplaner. www.shadow-consulting.de/termin-buchen.